Und da dachte ich so, bist du jetzt bereit, heute zu sterben fürs Predigen? Dann dachte ich so, ja, ich glaube, heute geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web. Mit einem Simon, der total, wie deute ich deinen Blick?
Mein Blick war, ich habe gerade überlegt, ich hätte gerne ein Bier.
Ja, hart. Oh. Oh. Ja, wie man am Klosterhallen hier wieder hört, bei mir bin ich im Predigerseminar immer noch.
Zweite Woche schon am Stück.
Tatsächlich, Simon, also wir nehmen ja jetzt in der ersten auf, ja, so viel sei gesagt. Deswegen kann ich noch nicht so viel über die zweite sagen, aber ich bin noch eine zweite Woche da zum Thema Gottesdienst 2, heißt der Blog dann. Und da geht es dann auch ums Predigen zum Beispiel. Und ich habe jetzt bestimmt ganz viel 2. gelernt.
Ja. Ja. Aber da muss ich mal noch eine Frage stellen. Ne? Mhm. Es geht ums Predigen. Mhm. Da hast du also einen Haufen Herren, hauptsächlich Frauen und Herren Vikare. Ja? Ja. Und ich gehe noch mal ganz stark davon aus, dass der, die eine oder andere Person in den letzten Jahren während des Studiums schon der eine oder andere Predigt gehalten hat.
Sehr unterschiedlich. Also es gibt Personen, die haben schon ziemlich viele Predigten gehalten. Es gibt Personen, die haben bisher in ihrem Leben 10 Gottesdienste besucht. Vor dem Vikariat. Es gibt Leute, die die Examenspredigt geschrieben haben und im Rahmen eines Seminars eine gehalten haben und eine Andacht. Also sehr unterschiedlich.
Die Personen, die 10 Gottesdienste in ihrem Leben besucht haben, um jetzt Pfarrer zu werden.
Ja, ist spannend.
Natürlich, die haben eine Außensicht. Ja? Also die sind ja da ganz unbefangen in dem
ja.
Thema.
Ja, richtig.
Ja, total gut.
Das ist spannend. Also es ist eh spannend, wie Leute ins Vikariat reinkommen. Auch in anderen Kursen sind auch Leute, die als Theologiestudium mal aus Bock einfach angefangen haben am Thema und die oft unterwegs auch einen christlichen Glauben entdeckt haben. Die haben aber null Gottesdienstpraxis oder sowas vorher gehabt. Haben das dann natürlich irgendwie sich alles irgendwie da auf die Kette gezogen und so. Ist jetzt nicht per se irgendwie der Untergang, finde ich. Ist vielleicht sogar ganz gut für die Kirche, wenn da auch Leute, die nicht alles für selbstverständlich halten, wie du gerade schon sagst, Blick von außen, dort tätig werden. Und ich sehe das immer mit Potenzial.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie im Lehramtsstudium. Da gibt es ja auch einen Haufen angehende Lehrer, die auch noch nie eine Schule besucht haben.
Du bist unmöglich. Gut, also, wir brauchen Leute, die predigen. So, in der Kirche.
Echt, ja?
Wir brauchen Erzähl Leute, mal. Die predigen in der Kirche. Und das ist in vielen Orten noch nicht so, dass es so frei möglich ist. Aber wir brauchen Leute, die das ausprobieren. Und wir brauchen natürlich auch Leute, die das Theologiestudium machen oder sich auf anderen Ausbildungswegen für die Kirche engagieren. Und Leute, wenn ihr Theologie studiert, ja, dann predigt so viel wie möglich. Lasst euch nicht erzählen, dass ihr im Studium nur Studium machen sollt. Keine Frage, es gibt nie wieder so viel Zeit, sich mit Theologie auseinanderzusetzen. Aber wenn du Zeit hast, diesen Podcast zu hören, hast du auch die Zeit, eine Predigt vorzubereiten. Ja, dann lass die Folge mal eine Woche liegen. Ich weiß, tut dir schwer tun, ja? Fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen anstrengend an, so lange auf uns zu warten. Aber schreib eine Predigt und halte sie. Du wirst es nicht mit 30 lernen. Also du wirst natürlich daran feilen können. Aber das Ding ist, du arbeitest am Anfang deines Lebens mit groben Werkzeugen und haust sozusagen das Wesentliche, die wesentlichen Kerben in deinen Charakter, in deine Art zu reden und in deine Art zu predigen. Und später geht es um den Feinschliff. Und ich würde sagen, grob an die Arbeit, wenn du Theologie studierst. Jetzt, nicht erst in 3 Jahren oder so.
Ich muss ja Lukas tatsächlich ja auch ausnahmsweise ganz, ganz vorbehaltlos zustimmen.
Das ist gut. Ja,
diese Erfahrung habe ich während meines Studiums auch gemacht. Das viele Predigen hat mir sehr gut getan. Es war sehr gut. Vor allem, weil man auch glücklicherweise alles mal erlebt. Leute, die dich anschreien und dich als den Diener der Kirche Babylon bezeichnen.
okay, das ist jetzt nicht die Verheißung für die meisten Predigten echt? In der Landeskirche.
Ist mir schon passiert.
Ja, aber du warst ja auch nicht in den klassischen Gottesdiensten.
Ich war auch in der Landeskirche, habe gepredigt. Ja.
Und da hat und jemand
Leute,
das mit
die
dem
da
Satan
ganz.
Gerufen.
Nee, das war ein Typ mit einem weißen Hemd und einer weißen Hose.
Oh, das ist
der war super. Ich dachte, gut. Der knallt mich ab. Habe ich das schon mal erzählt?
Nein.
Ich dachte, er knallt mich an dem Tag ab. Aber er hat es nicht gemacht.
Ja. Er hatte keine Knarre dabei.
Aber ich habe mich
gut,
wirklich
dass
gefragt,
du nicht in den USA lebst, die Mann. Du bist schon nicht mehr unter uns.
Richtig. Ich habe mich wirklich gefragt übrigens, als ich kannte diese Gemeinde schon, und ich habe die ja eine Weile besucht, weil die gefragt haben, ob ich für die predigen könnte. Und dann meinte ich so, mache ich, aber ich gucke mir mal 3 Monate an, wer ihr eigentlich so seid, weil irgendwo hingehen, predigen, ist ja halt Grütze so. Am besten noch recycelte Predigten aus dem Ordner rausholen und dann irgendwas sagen. Ja. Wollte was für die Menschen da machen. So, ne? Und dann und ist da dieser eine Mensch immer wieder aufgetaucht, den ich immer wieder mal so, der mich immer wieder mal so angequatscht hat und angeguckt und mich nicht so mochte. Und dachte so, ja, und dann an dem Tag, als ich so vorne stand, kam er so durch den Mittelgang rein und guckte mich so scharf an und setzte sich ganz nach vorne. Der Typ hat nie vorne gesessen. Und da dachte ich so, bist du jetzt bereit, heute zu sterben fürs Predigen? Dann dachte ich so, ja, ich glaube, heute geht es. Aber es war auch nur an dem Tag so. Bitte, lasst euch das jetzt nicht auffordern, die ihr mich nicht mögt. Heute möchte ich nicht krepieren. Just saying. Predigen ist cool, ehrlich. Also ich mochte das immer sehr. Das hat mich wirklich komplett erfüllt. Predigen war geil.
Ja, mit Unzerstörbarkeitsmodus. Super gut. Okay, Simon, ich würde sagen, was ist noch super geil und hat 16 Kapitel, aber wir sind im 15. Das Markus-Evangelium. Hey, lies doch mal vor.
Kapitel 15, die Verse 42 bis 45. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam.
Letzte Woche haben wir über die Frauen gesprochen, die von Markus mal eben nachgeliefert wurden, die also den Tod von Jesus miterlebt haben. Und jetzt knüpft die Geschichte, die da quasi kurz anhält in der Erzählung, wieder da an, wo wir vorher waren. Jesus ist gerade gestorben und der Hauptmann, der da nebenstand, der römische Soldat, sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es wurde schon Abend. Und wenn es Abend wird, ist ja klar, nach jüdischem Verständnis, beginnt ein neuer Tag. Und noch ist Rüsttag nach dem Markus-Evangelium oder nach den synoptischen Evangelien, kann man allgemein sagen, ist Jesus ja an dem Tag vor dem Passafest gestorben, an dem Tag vor dem Schabbat, am Rüsttag, am Vorbereitungstag. Können wir heute sagen. Ich finde das auch mal geil, wenn Freizeiten noch Rüste heißen. Wird man noch so eingerüstet. Nee, zugerüstet natürlich.
Ja, gut. Also ich kann mal kurz auf den Begriff eingehen. Ich finde den, also für alle Leute, die jetzt nun gar nicht so viel mit Kirche anfangen können, ist es ja völlig ein weird Begriff. So.
Ja,
völlig
weirdo. Klingt so nach Rüsten.
Also, ist kein Rüsttag, Ich habe ja damit tatsächlich auch ein bisschen als kirchenferner Mensch mal ein bisschen verstanden, was dann so Paulus da mal später beschreibt, so, zieht euch die Waffenrüstung des Glaubens an und den ganzen Kram. Würdest du sagen, das ist irgendwie etymologisch ähnlich richtig?
Ja, es hat mit Rüsten zu tun, ja, aber ich glaube, das gibt es auch außerhalb der Kirche, also im Sinne von Vorbereitungszeiten. Das ist, glaube ich, gar nicht rein kirchlich, der Begriff. Man kann das zum Beispiel im Wirtschaftslexikon nachschauen, habe ich gerade mal gemacht, hier.
Okay, erzähl mal. Rüstzeit. Das finde ich ja spannend.
Bei Wirtschaftslexikon24.com zitiere ich jetzt. Bei der Vorgabezeitermittlung die Zeitdauer, die zur Umrüstung eines Betriebsmittels, also einer Maschine, für die Bearbeitung eines anderen Auftrags benötigt wird. Rüstzeit heißt also quasi, wie lange braucht man, um ein Gerät umzubauen. Also den Begriff gibt es in verschiedener Weise. Ja, Rüste, ich weiß nicht, für mich war das irgendwie mal ein komischer Begriff. Ich kannte immer nur Freizeit, das ist wahrscheinlich der Westbegriff.
Ja.
Rüste, Zurüstung. Na gut, ist doch schön, wenn man gut gerüstet ist.
Ist ja auch. Ja, egal. Aber dann kommen wir ja ganz nah einfach an den ganzen militärischen Begriff ran.
Ja.
Will ich gar nicht mal negativ beschreiben, sondern es geht um Schutz und um, wir machen uns fertig, wir bereiten uns vor, wir rüsten uns aus zum Wandern gehen,
Geht
man ja auch so. Ja, Equipment, ja, der Equipte. Gibt auch so eine Gemeinde hier in Berlin, die heißt die Equippers.
Ja, wie hat man sich denn auf den Schabbat vorbereitet, Simon?
Keine Ahnung.
Naja, das Alter, ist doch spannend.
Wirklich nicht. Das ist tatsächlich auch völlig aus. Ich könnte jetzt meine Frau fragen, die könnte mir hier einen Monolog rumknallen.
Ich sag das deswegen. Aber ich habe mir das gerade überlegt. Ja, also der Sonntag, so wie wir heute den Sonntag, das ist ja quasi unser Schabbat, ja, der eigentliche freie Tag.
Schabbat,
wie wir letztens Shalom. Beide schmerzhaft Shabbat, feststellen Shalom. Mussten, ja. Als du dein Auto auf einen Parkplatz gestellt hattest, wo stand werktags 7 bis 18 Uhr Halteverbot. Ja, und du dann realisieren musstest, dass samstags auch werktags ist in unserer Gesellschaft. Sind wir darauf gekommen. Und der Sonntag ist der freie Tag. Und wenn ich jetzt an Rüsttag denke, dann denke ich zuerst irgendwie an den freien Sonntag, wo man sich ja vorbereitet auf die neue Woche, weil man da ja Freizeit hat. Aber das ist gerade eben nicht gemeint. Ja? Also der Tag von dem Schabbat ist der Tag, an dem du noch alle Sachen erledigen musst, damit du am Schabbes nicht mehr irgendwelche Tätigkeiten ausführen musst. Ne? Damit du ja nicht noch irgendwas backen musst oder irgendwelche Besorgung machen musst. Also so rum. Es ist eigentlich der Tag der großen Aktivität.
So. Ja.
Und an diesem Tag ist Jesus nun eben um die Ecke gebracht worden. Deswegen muss man sich jetzt auch beeilen. Es wird nämlich schon Abend. Das heißt, der neue Tag rückt nahe. Der Schabbat beginnt bald und dann kann man eben nicht mehr so gut für die Toten sorgen.
Richtig.
Deswegen kommt jetzt Josef von Arimathea. Na, kennst du den?
Geiler Typ. soweit ich weiß, weiß man nicht so viel über ihn, aber ich finde den ganz toll. Also wirklich, das ist auch immer so eine Stelle, die erwärmt mein Herz. Denke mir so, was für ein toller Mensch.
So ein toller Hecht.
Warum so, das, so ein, Simon? Also, weil, genau, es ist halt irgendein krasser, reicher Typ. Ich weiß nicht, so was Ratsherr in diesem Kontext so, mich erinnert es einfach ans Bier.
Ja, ja, genau. Das ist so schön ehrlich, Simon. Leute, genauso lesen wir die Bibel. Ja, erstmal das, was man versteht.
Also Bier, ja. Schönes Bier haben wir am Wochenende übrigens nicht getrunken. Schade. jedenfalls, aber was man halt schon mal sagen kann, ja, liquide, also tatsächlich ein reicherer Typ so.
Ja.
Und der ist wahrscheinlich auch nicht irgendjemand, ne? Weil der kann offensichtlich zu Pilatus reingehen. Der hat offensichtlich so...
Ich sag dir was, Simon.
Ja, ja.
Der Typ gehört zum Hohen Rat. Der ist ein Ratsherr des Hohen Rates.
Ach so, der ist kein Bierbrauer.
Nee.
Nachdem das Bier benannt ist. Ey, ja, krass. Ey, was für ein krasser Typ. Der wird ja immer krasser. Ja. Was ist mit dem los?
Erzähl mal.
Also es gibt ja so eine Analogie. Also so eine Vermutung, was mit dem Typen noch war.
Ja, weiß ich nicht. Erzähl mal.
Ja, also es gibt so Überlieferungskram aus der Zeit, wo man dann halt gesagt hat, dieser Josef, ne, der hat es reich, der hatte wahrscheinlich ein Grab, der hat da Jesus reingepackt.
Mhm.
So. Das hat der quasi, natürlich hat er sich nicht gedacht, ich kaufe ein Grab und gebe es dann Jesus, weil so ein Grab ausheben ist schwierig, weil es wird in Stein gehauen, so. Das ist natürlich eine richtig Hardcore-Arbeit. Sondern der hatte wahrscheinlich so ein Ding für sich, ja, vorbereitet, wie man es, wenn man Geld hat und ein bisschen wahrscheinlich älter ist, schon mal darüber nachdenkt. Und der spendet das quasi.
Ja, das kommt wahrscheinlich erst noch.
Genau, ich will nicht vorgreifen, aber das ist, da steckt ja so eine Persönlichkeit hinter. Ich finde das ist offensichtlich, wie du es gerade auch sagst, wie es mir von Schuppen von den Augen fällt, ja quasi vielleicht auch einer der Leute ist, die ja quasi diese ganze Verurteilungskiste mitbekommen haben.
Ja, also ne, das nimmt nämlich das Ganze, was vorher passiert. Ja, die Juden haben Jesus gekreuzigt, ja, allesamt und alle böse. Ja, es gab auch diesen angesehenen Ratsherrn, der also nicht irgendeiner war, sondern den die Leute auch gerne mochten und der wichtig war. Und der hat das alles mit ansehen müssen, unter der Voraussetzung, dass er auch auf das Reich Gottes wartete. Also, ne, der war einer von denen, die gedacht haben, so jetzt eines Tages wird Gott tatsächlich etwas auf dieser Welt tun und uns retten. Und der scheint es mit Jesus irgendwie verbunden zu haben, oder? Man weiß es nicht genau. Zumindest fand er Jesus sympathisch genug, um sich um ihn zu sorgen und seinen Leichnam nicht am Schabbat einfach draußen hängen zu lassen. Also, ne, man kann ihn sehr krass zeichnen als den großen Jesus-Anhänger, der vorher nur nicht genannt wird. Oder man nimmt ihn als jemanden, der einfach menschlich ist. Wie auch immer es ist, was dann passiert, ist natürlich nochmal spannend, was dann mit Josef von Arimathea später sein wird. Aber mindestens zu diesem Zeitpunkt, wo er sich Jesu annimmt, ja, und ihn vom Kreuz runterholen möchte und sich an Pilatus wendet, da gehört er zu den Leuten, die sich mit Jesus beschäftigen und die auch als solche bekannt sind. Ne? Also vielleicht ist es auch für Markus so, keine Ahnung, was Josef von Arimathea früher für Positionen vertreten hat, was der im Hohen Rat für wichtig gehalten hat, ob der jetzt für LKW-Maut war oder Ökosteuer oder für jeder soll seine Waffe behalten. Ja, sondern Josef von Arimathea taucht für Markus erst da auf, wo er Jesus von Pilatus einfordert.
Ich denke die ganze Zeit drüber nach, warum der so wichtig ist. Finde ich einfach spannend. Ich kenne tatsächlich die wahren Ursachen nicht, warum der jetzt so speziell erwähnt wird. Wahrscheinlich war der dann in der darauffolgenden Zeit eine wichtige Persönlichkeit. Vielleicht hat er sein Vermögen dann den ersten Gemeinden gespendet, man weiß es nicht. Ja. Aber soweit ich das so ein bisschen auch sehe, ist das doch der Typ, von dem man sagt, dass er der, jetzt in Anführungsstrichen, der Schöpfer des Heiligen Grals ist, warum dann am Ende die Briten alle durchgedreht sind. Also das geht ja so ein bisschen darum, was soll das eigentlich sein? Wer Indiana Jones mal geguckt hat, der kann sich schon fast denken, worum es hier geht. So dieser Kelch, ja, der zum Heiligen Abendmahl benutzt wurde, so far so völlig banal, aber dann eben derselbe gewesen sein soll, mit dem dieser Josef das Blut Jesu auffing, als die Römer ihm eine Lanze in die Seite rammen. Ja? Und das ist dieses krasse Relikt, also diese Reliquie. Ne? Da geht es ja darum, dass die ersten Nachfolger Jesu dann in den ersten Zeiten natürlich versucht haben, irgendwie alles, was irgendwie mit Jesus zu tun hatte, irgendwie aufzutreiben und es zusammenzukriegen, ja, weil hat man ja nun mal keinen Leichnam, was macht man, Totenkult?
Ja, keine Polaroids mit ihm gemacht und so.
Ja, und dann wird er ja gepickt, da gab es ja Reliquienjäger jahrtausende lang, die versucht haben, alles zusammenzukriegen, was man irgendwie...
Ja, die heilige Vorhaut Jesu und so.
Genau, boah, echt jetzt?
Ja. Der ist ja beschnitten worden, also muss er irgendwie auch die Vorhaut rumgelegen haben.
Irgendwo hat die rumgelegen. jedenfalls, was ich, genau. Und da gibt es ja.
Mit dem Heiligen Gral jetzt? Das finde ich total absurd.
Ja, ist absurd, aber da gibt es halt so Geschichten, dass irgendwie dieser Gral es halt irgendwann nach Britannien geschafft hat, so. In irgendeine Kirche. Genau. Keine Ahnung, wie die heißt. Ja, und dann ist er verschwunden.
Ja, halt und blöd. Das hat jetzt was mit Josef von Arimathea zu tun?
Das fällt mir einfach zu Josef von Arimathea an.
Das finde ich gut. So. Deswegen finde ich es. Ja, ich sag dazu mal was anderes.
Ja, komm.
Also einmal, glaube ich, ist der einfach deswegen wichtig, weil er es gemacht hat. Ja, er ist zu Pilatus gegangen und bat um den Leichnam Jesu. Er hatte die Connections, er hatte die Möglichkeiten und er hat die Gelegenheit ergriffen. Mich erinnert Josef von Arimathea immer ein bisschen an Nikodemus. Der kommt nun im Johannesevangelium bloß vor. Johannes 3 taucht das erste Mal auf, spricht mit Jesus und Jesus scheißt ihn so ein bisschen zusammen nach dem Motto, du bist der Lehrer Israel und weißt dies nicht und macht ihn ein bisschen lustig anhand der Metapher von neuem geboren zu werden und Nikodemus checkt es nicht richtig. Später taucht Nikodemus in Johannes 7 nochmal auf und verteidigt Jesus gegen andere und in Johannes 19 an der Stelle, wo das, was wir jetzt hier in Markus 15 haben, geschildert wird, wird Josef genannt, Josef von Arimathea. Der,
ja, meinst du jetzt halt auch bei der Kreuzigung?
Ja, genau.
Ja.
Und da heißt es, dass Josef ein Jünger Jesu gewesen sei, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den Anführer der Juden gefürchtet habe. So, das wird dort beim Johannes über Josef gesagt, dass er tatsächlich Jünger sei. Und dann taucht Nikodemus wieder auf, der Jesus am Anfang bei Nacht aufgesucht hatte und bringt so eine Salbölmischung mit. Ich will sagen, es gab Leute wie Nikodemus und Josef von Arimathea, angesehene, führende Juden, die Jünger Jesu waren, ja, und die sie sich von Jesus auch herausfordern lassen haben und auch anscheißen lassen haben in gewisser Weise. Jesus war ja nicht nur ein bequemer Typ. Und die an ihm dran geblieben sind und die auch nachgefolgt sind bis zum Grab, ja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist. Und seine Jünger tauchen alle nicht mehr auf, aber wer taucht am Kreuz auf, ja? Da taucht ein römischer Hauptmann auf, der auf einmal checkt, worum es geht. Da tauchen die Frauen auf, die vorher nicht genannt worden sind und nicht privilegiert sind in der Zeit. Und da tauchen jetzt Anführer der Juden auf, die Jesus anders sehen. Das finde ich nochmal spannend. Weißt du, wenn die Hauptgang in alle Winde zerstreut ist, sind immer noch Leute da, die an Jesus geglaubt haben.
Naja, die Hauptgang, ne? Haufen halbstarker, vorlauter Leute. die, wenn es drauf ankommt, nicht auf die Reihe kriegen so. Und die Cleveren, die sich im Hintergrund ein bisschen bewegen und versuchen, die Situation ein bisschen taktisch zu betrachten,
oh ja,
die tauchen auf, weil es losgeht.
Ja, ich würde es nicht nur nicht so überhöhen, aber wenn du jetzt sagst, ne, wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie, du fühlst dich irgendwie richtig in charge, ja, so wie die 12 Jünger, ja, die waren immer mit Jesus unterwegs und die haben das mit der Nachfolge alles erstmal lernen müssen und durchgezogen. Und Petrus hat auch noch die Verheißung, dass er irgendwie die Jungs dann noch anführen wird und so, ja. Und dann sind die alle weg. Ja, und du bist vielleicht verantwortlich für große Arbeit und dann kannst du nicht. Bist nicht mehr am Ort, hast eine Glaubenskrise oder sowas. Ja, geht die Kirche unter, weil die Leute nicht mehr da sind? Nee, Gott hat immer noch Leute da. So, und die werden sich darauf vielleicht nichts einbilden. Also ich glaube nicht, dass der Josef sich so denkt, boah, ich bin einer der Schlauen, die im Hintergrund werken. Der ist einfach, wie er ist und verhält sich, wie er ist und wie er sich verhält. Und ich würde sagen, das Besondere ist, dass Gott immer etwas in der Hinterhand hat. Er hat immer Leute, die die Sache machen. Und es sind nicht immer die Leute, die die erste Geige spielen. Aber Gott bringt die Menschen ins Spiel und er bringt sie zum Kreuz. Und das finde ich wichtig, auch um sich selber ein bisschen zu bescheiden und zu sagen, es hängt nicht alles an mir. Es gibt auch eine ganze Menge andere Leute, die ich gar nicht auf dem Zettel habe, die an Gott glauben, an Jesus glauben und die seine Werke tun und die ihm dienen.
Ich merke, dass ich das so selbstverständlich finde. Jesus braucht dich nicht und mich auch nicht. Niemals. Ja.
Ja, stimmt richtig. Schon. Ja, aber die Aussage treffen kannst du ja, weil du dir bewusst bist, dass es sie gibt. Und mir war es ein Anliegen hier, oder wie es uns immer ein Anliegen ist, bei dem Bibeltext irgendwie auch zu hören, was sagt er uns für unsere Zeit. Und für mich macht er eben dieses deutlich, auch wenn du es schon weißt. Ja.
Nee, ich finde es, ja, aber das, darum geht es mir doch. Also dieses, ja, mir sind Sachen so selbstverständlich klar. Das ist schön, da immer wieder mal drauf zu stoßen, weil ich halt da merke, dass ich halt nicht mehr richtig gut denken kann in dem Thema. Weißt du? Mhm.
Ja, Selbstverständlichkeiten.
Also, Selbstverständlichkeiten, das sind ja, ist ja ein Problem.
Ja. Okay, also Pilatus wurde jetzt von, oder wird jetzt von Josef gefragt, der um den Leichnam Jesu bittet.
So, da kommt, also da sitzt Pilatus, ne, der Boss von Jerusalem, sitzt da, weiß ich nicht, wie spät ist es? Ist jetzt Nachmittag, ne? Ey, ist es Nachmittag? Und so denkt sich, weiß ich nicht, macht so, geht so seine Geschäfte nach und freut sich, dass heute nicht so viele schlimme Sachen passiert sind.
Das ist bestimmt in so einem Stuhl wie Cäsar mal bei Asterix und Obelix. Und dann kommt so eine Palastwache an und sagt,
da ist schon wieder einer von den Ratsherren. Genau. Und dann denkt sich so, oh nein.
Pilatus,
noch einer mal, von denen.
Pilatus lässt sich schon mal den Öffner bringen und stellt dann fest, es ist kein Bier, sondern ja, okay. Also und jetzt kommt er so reingelatscht. So, und
so,
Pilatus wundert sich erstmal.
Ja, also er denkt sich so, nee, ich hab schon nicht schon wieder, habt ihr nicht heute schon krass genervt? So?
Ja, die ganze, ich bin heute mal Nacht um 4 geweckt worden von euch Pissern.
So, dann kommt er rein und sagt so, Jesus ist tot. Und dann denkst du so, what the fuck? Was? Also, das ist, wir haben ja schon beschrieben, das hat ja eigentlich Tage gedauert und Pilatus geht natürlich davon aus, dass es auch hier wieder Tage dauert.
Ja, vor allem, weil Josef so reinkommt und sagt, dürfte ich den Leichnam von Jesus mitnehmen? Und Pilatus sagt, ja, hat es nicht noch Zeit? Und Josef sagt, also er hängt schon ein paar Minuten da tot rum.
Ja, also ich glaube, Pilatus, genau, was ist Pilatus' Reaktion? Nee, das ist Bullshit. Das ist doch Quatsch, ja. Und das muss man sich jetzt tatsächlich mal geben. Das muss ja auch wieder so ein völliger, also dann denkt sich der Pilatus, was für ein abgefahrener Tag ist denn das hier eigentlich? Sterben die Leute hier schon in Minuten weg? Was haben die dann eigentlich gemacht, ne, in der Anlage, in der Kaserne? Was haben die mit dem eigentlich angestellt?
Ja. Naja, und aber wichtig für den zeitlichen Ablauf, ne? Für das Christentum ist ja grundlegend, Jesus ist gestorben und am dritten Tag auferstanden. Wenn da nicht Schabbat gewesen wäre, dann hätte ihn ja keiner noch schnell am Abend in irgendein Grab stecken müssen. Ja, und dann wäre auch keiner am Schabbat zu Hause geblieben und dann ausgerechnet am dritten Tag, am Sonntag, zum Grab zu laufen. Also diese ganze Nummer mit 3 Tage lang oder am dritten Tag auferstanden, hängt daran, dass es nun mal eben gerade der Tag vor dem Schabbat ist und dass nun mal die Jünger alle weggerannt sind und erst am Sonntag irgendjemand wiederkommt.
Das heißt, dass wir heute im Glaubensbekenntnis diese Zeile und am dritten Tage auferstanden, wie die letzten Zombies in Kirchen immer so predigen, sagen, Das liegt einfach, es ist nicht dogmatisch, sondern war halt Samstag.
Genau. Ja?
Hätte jetzt auch am vierten Tage sein können, am fünften, aber war halt so. Hat ja eine Steilige an sich, ist einfach eine Zahl.
Ja, Zufall. Ja, aber naja, wenn das halt eben ein Montag gewesen wäre, dann wäre es für Jesus irgendwie schwieriger geworden, heimlich aufzuerstehen.
Ja.
Ja, ich finde es irgendwie witzig, dass die Dreizahl einfach so durch diesen Schabbat vorgegeben ist. Und das ist tatsächlich der Wechsel von Schabbat auf Sonntag, der christlich auch rezipiert worden ist im Sinne von der Abendfeier zur Feier des Morgens, des aufgehenden Lichtes, der Auferstehung, so möglich geworden ist durch diese Kleinigkeit. So. Und Josef muss sich ja beeilen, damit er ihn an dem Tag noch da vom Kreuz runterbekommt. Wenn Jesus etwas später gestorben wäre, dann hätte er da einfach am Schabbat gehangen.
Ein bisschen abgefahren. Ja. Also das ist halt schon irgendwie, das ist dann wieder so weird. Da merke ich sogar, da werde ich langsam religiös. Das kann ich ja schon fast nicht aushalten.
Okay, gut. Pilatus' Reaktion ist nachvollziehbar. Er fragt seine Leute, ja. Wer weiß, was für Fake News da diese jüdischen Leute vom Hohen Rat verbreiten. Er fragt den Hauptmann. Das ist der Hauptmann, der wohl, ne, der noch eben da stand, ja, und sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der hat auch irgendwie einen komischen Tag. Kommt da so ein bisschen verpeilt an und sagt ihm selbst oder lässt ihm mitteilen. Ja, der ist schon eine Weile tot. So, und als das erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam.
Ja, ich stelle mir das dann aber auch wieder so vor, ne? Da hast du irgendwie Pilatus, dann guckt er den Ratsherrn an, so, und denkst du, oh, die sind alle so drauf, ne? Dann kommt der Hauptmann und dann sagt er das und der Pilatus muss sich, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, wie er so sein Gesicht so in seiner Hand sinken lässt,
so leicht mit dem Kopf schüttelt.
Obelix, ja. Ja, so mit dem Kopf schüttelt und dann sagt, ja, komm, ey.
Ja, und er nur so, halt. Und er nur so, what the fuck,
ja,
auf
was?
Latein.
Was ist what the fuck auf Latein? Können wir das mal kurz hier... Ist Google Translate eigentlich lateinkonform und korrekt? Hast du das mal probiert?
Ja, glaube nicht.
Das mache ich jetzt.
Okay.
Aber ich muss ja von Englisch ins... Was haben wir denn? Haben wir hier überhaupt Latein? Lateinisch. What the
what
fuck? Quod irumabo. Oh, das muss ich mir merken.
Irumabo.
Ja, Quad ist richtig, Irumabo. Warum eigentlich Irumabo?
Wie auch immer dem genau sei, Simon. Er ist völlig fertig und der Hauptmann bestätigt es dann auch noch. Und das ist aber auch ein römischer Verwaltungsakt, ne? Also da passiert nichts ohne vorher Kontrolle. Ja, der Pilatus muss erst wissen, ob der wirklich schon tot ist.
Ja, und aber gut, das muss er ja wirklich. Hat, kann er, also muss er ja wirklich wissen.
Weil er sonst, du meinst, ach, das wäre die Jesus-Entführung gewesen.
Es ist ja, ja, der ist noch, der ist so halbtot und dann nimmst du ihn halt schon runter, weil er sich totstellt so, ja, oder eingepennt ist vor Schmerzen.
Ah.
Und dann nehmen sie ihn einfach ab.
Das ist jetzt, also, der Ort, ja, das ist jetzt der Ort, wo diese Bücher ansetzen, die dann heißen Jesus in Indien, ne? So ein Klassiker, der behauptet, dass Jesus gar nicht richtig gestorben sei, sondern danach richtig noch mit Maria richtig Magdalena hart durchgebrannt sei und dann in Indien ein schönes Leben gelebt habe, wo es
genau,
auch ein,
dann,
dicke, ein Wohnhaus
dicke,
von Jesus gibt, das man anbeten kann.
Ja, und da gibt es dann dicke Statuen von ihnen, wo er dann sein, wo man seinen Bauch reiben kann und da ist dann der Buddhismus draus entstanden. Sowas, weißt du?
Genau, so war das.
Forscher, so war das.
Forscher haben herausgefunden.
It's true. Ja, kann man sich auf YouTube angucken.
Ja, super, Simon. Dann würde ich sagen, das ist genauso geschehen, ja, was Josef dann tatsächlich damit erlebt und was für krasse Dinge daraus erwachsen, dass Josef den Jesus jetzt in seine Obhut übernimmt, den Leichnam von Jesus. Das ist ein Thema für die nächste Folge. Für uns heute bleibt nur noch
das Ende.
Es war mir wieder ein Genuss, Lukas, mit dir hier. Ja, sehr lehrreich. Ich habe heute tatsächlich wieder sehr extrem viel gelernt und heute kann man eigentlich nicht viel mehr sagen, als dass ihr das wahrscheinlich auch gelernt habt, was ihr gelernt habt. Hinterlasst es in den Kommentaren. Ja, ihr seid da total frei. Ja, ihr könnt auch Audiokommentare hinterlassen.
Ja, wenn ihr Bock habt, dann gebt uns ein paar Sterne auf iTunes oder bewertet uns über andere Kanäle, sagt uns, dass Spotify uns für immer zu Dank verpflichtet ist dafür, dass es diesen Nischen-Podcast gibt, wie auch immer. Wir sind gespannt drauf, was ihr an Rückmeldungen habt und freuen uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, auch über unsere Steady-Seite. Auf unserer Webseite findet ihr immer den Link Bartmitträger werden. Und gebt uns noch mal ein Bier aus oder so. Dann können wir kreativer denken, weil diese Folge mussten wir ohne Bier klarkommen und ich hab's gemerkt, oder? Nein, wir wollen euch kein schlechtes Gewissen machen. Wir wollen euch ja nur einladen, uns einzuladen. In diesem Sinne.
Ich mach den Pilatus und denke mir, que est infern.
Und das muss er erst nachlesen. Ach, Leute, bleibt fertig.